Allen Hörern ein ganz herzliches Willkommen zum dritten und letzten Teil der Sendereihe mit Autor Charlie Lücker. Gedanken zum Buch Scheidung, wenn Wege sich trennen. Herzlich willkommen, Charlie, bei dieser dritten Sendung, wo es geht um dein Buch Scheidung, wenn Wege sich trennen. Ich freue mich, dass du hier bist und dass wir jetzt noch einmal ins Gespräch kommen können.
Ja, ich freue mich wieder, hier zu sein.
Wir machen jetzt einfach mal da weiter, wo es in deinem Kapitel um Gewalt in den Ehen geht, was ja auch oft ein Problem ist. Aber wie oft es vorkommt, habe ich jetzt nicht so die Vorstellung. Aber es ist ein besonders heikler Bereich unter den Ursachen für das Scheitern von Ehen, die Gewalt. Und unser Vater im Himmel gebietet uns, einander zu lieben, mehr noch, uns in Liebe zu ertragen. Und doch hält er uns an, dem Bösen zu widerstehen und uns davon fernzuhalten. Wie kann man sich nun aber von einem gewalttätigen Partner fernhalten? Ich denke, dass man das ja nicht unbedingt ertragen muss, wenn man da geschlagen wird oder sonst irgendwie missbraucht wird.
Also das erste große Problem, das wir bei diesem Thema haben, ist die Definition. Was ist Gewalt in der Ehe? Ich habe festgestellt, dass ja fast schon epidemieartig diese Argumentation gebracht wird, wenn Ehen scheitern, dass dann gesagt wird, ja, mein Partner ist gewalttätig mir gegenüber. Und wenn man dann genau nachfragt, dann ist das schon ein Riesenunterschied, ob jetzt, was weiß ich, vielleicht tatsächlich mal ein Ehemann einer Ehefrau in einer sehr eskalierten Situation nach 25 Jahren Ehe mal eine Ohrfeige gegeben hat. Oder ob wir eine Frau haben, die schon seit 25 Jahren unter massiver Gewalt leidet, inklusive Knochenbrüche etc. Also man kann das nicht einfach sagen, mein Partner schlägt mich, also ist alles Gewalt und ist alles dasselbe. Ich sage das jetzt nicht, um Gewalt zu entschuldigen, sondern ich denke, wir müssen schon differenzieren. Noch schwieriger wird das bei der Frage von psychischer Gewalt, denn die gibt es auch definitiv. Und da muss man sagen, das ist oftmals die weibliche Gewaltschiene. Es ist nämlich nicht so, dass nur Männer gewalttätig werden. Aber deine Frage, wie kann man sich von einem gewalttätigen Partner fernhalten? Zunächst muss man sagen, ein Mensch mit einem halbwegs guten Selbstbild und einem auch halbwegs guten Selbstbewusstsein wird beim ersten Auftreten von körperlichen Übergriffen in einer Beziehung die Beziehung beenden, ganz automatisch. Es wird also nicht so sein, dass man nach, was weiß ich, 5 Jahren feststellt, ja, nach dem dritten oder vierten Beinbruch oder Knochenbruch muss ich jetzt doch mal über Gewalt nachdenken. Es hat Hintergründe, warum überhaupt Gewalt in einer Partnerschaft passieren kann. Genau deswegen habe ich in meinem Buch diesem Thema ein ganzes Kapitel gewidmet und habe mich auch damit beschäftigt, warum das eigentlich kein Scheidungsgrund in der Bibel ist. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf. Und das, was ich aufzeigen möchte, ist, beide Partner haben etwas damit zu tun, dass es Gewalt gibt in der Beziehung. Und in der Psychologie redet man davon Kodependenz, also Co-Abhängigkeit, meint aber hier eher, dass eine Partnerschaftskonstellation zusammengekommen ist von jemandem, der gewalttätig ist und jemandem, der Gewalt in einem gewissen Maße auch toleriert, vielleicht weil er das auch so gelernt hat in der Kindheit. Also pervers, wie sich das anhört, ist es so, berichten manche Therapeuten davon, dass Frauen, die exzessiv Gewalt mit mehreren Partnern erlebt haben, oftmals davon berichten, dass zum Beispiel ein Elternteil oder beide Elternteile sich nur dann den Kindern zugewandt haben und die Nähe gezeigt haben, wenn sie sie geprügelt haben. Das hört sich verrückt an, ne?
Allerdings, ja.
Aber das gibt es tatsächlich. Eltern, die sich kaum um die Kinder kümmern und sich am intensivsten um die kümmern, wenn die missgebaut haben und die bestrafen. Und dann speichert sich das ab, dass Gewalt ein Liebesbeweis wäre. Aber du merkst schon, das geht in die Richtung, wo wirklich exzessive Gewalt ist. Und wo Gewaltopfer trotz mehrerer Anläufe sich nicht trennen kann. Oder von einer Gewaltbeziehung in die nächste geht.
Ja, ich denke, da muss es erstmal zu einem Erkennen kommen von dem Opfer, dass er diese Gewalt gar nicht mehr aushalten möchte und nicht mehr ertragen möchte und dass hier was verändert werden muss.
Ja, ich denke, wichtig ist, dass wenn man sich fragt, habe ich mit Gewalt in meiner Partnerschaft, in meiner Ehe zu tun, dass man sich nüchtern hinsetzt, eventuell auch mit einem neutralen Dritten und überlegt, wie definiere ich persönlich Gewalt? Was ist für mich Gewalt? Und dann auch mal so ein Gegenprüfen im sozialen Umfeld, empfinden andere das auch als Gewalt? Ja, ich meine, wenn es zu Schlägen kommt, dann ist es Gewalt, da brauchen wir nicht diskutieren. Aber manch anderes wird dann vielleicht als Gewalt interpretiert, was unterschiedlich bewertet wird. Man muss seine eigene Toleranzgrenze finden, wobei es eben auch eine objektive Toleranzgrenze gibt. Wenn es zu Körperverletzungen kommt, dann ist es ganz klar Gewalt. Es ist nicht fair, wenn man in einer Partnerschaftskrise ist und dann das widerwillige Reagieren des Partners bereits als Gewalt interpretiert.
Da sind wir wirklich auch unterschiedlich geprägt und sensibel, ne? Also ich muss sagen, dass ich ganz wenig Gewalt ertragen kann, wenn ich mir als mal angucke, was unsere Kinder, die werden jetzt 14, die Mädels zum Beispiel, oder der große Sohn, was die sich so angucken im Internet oder im Fernsehen, und wo es dann die Riesendiskussionen gibt. Das ist Gewaltverherrlichung und solche Dinge, das wollen sie mir nicht glauben. Die sagen dann, das ist doch total harmlos. Und für mich ist das absolut furchtbar, ne?
Ich denke, wir merken hier, es ist ein kompliziertes Thema. Und es wird in der Öffentlichkeit oftmals so simpel dargestellt, aber es ist nicht so simpel.
Aber wenn man jetzt zusammen in einer Wohnung ist und erkennt, das wird mir jetzt zu arg, das möchte ich nicht mehr ertragen, es ist doch gar nicht so einfach, sich dann von demjenigen fernzuhalten, wenn der nicht bereit ist, sich zu verändern.
Das größere Problem ist nicht der andere. Das größere Problem ist man selbst. Es wird so viel Hilfe angeboten heute, auch durch öffentliche Stellen. Wenn Gewalt definitiv in der Ehe vorherrscht, man kann sich trennen, man kann auch gerichtliche Hilfe kriegen etc. Also offensichtlich Gewalttäter haben ganz schlechte Karten, wenn man das alles ausnutzt. Man kriegt jede Menge Hilfe, man kann sich trennen, man muss nicht mit einem solchen Partner zusammenbleiben. Man muss sich eher die Frage stellen, warum bleibe ich mit dem zusammen? Warum kann ich mich nicht trennen?
Du schreibst auch in deinem Buch, dass du in der Bibel jetzt keine Stelle gefunden hast, keinen Hinweis darauf, dass Gott solche Missstände als Scheidungsgrund genehmigt, warum auch immer. Aber welche Möglichkeit hat man sonst als Opfer oder auch als Täter, sich scheiden zu lassen? Eher weniger der Täter, aber das Opfer.
Also ich bin dazu gekommen, dass wir keinen Hinweis in der Bibel finden, dass Gewalt in der Ehe ein Scheidungsgrund wäre, weil zum Beispiel die Definition von Gewalt sich über die Jahrhunderte und Jahrtausende hin deutlich geändert hat und in unterschiedlichen Kulturen auch unterschiedlich bewertet wird. Das zum einen. Und der Hauptgrund, meine ich, den ich dort gefunden habe, finden wir darin, wenn wir sehen, dass Gewaltopfer häufig dazu neigen, wenn sie aus einer Gewaltbeziehung herausgekommen sind, sich einen neuen Partner zu suchen, der direkt oder nach einer gewissen Zeit dieselbe Gewalttendenz zeigt. Also wir sehen hier, die Trennung ist nicht unbedingt die Lösung. Also welche Möglichkeit hat ein Opfer denn nun? Es hat die Möglichkeit der räumlichen Trennung. Das Opfer kann also offensiv werden, kann sein Leben in die Hand nehmen, kann heutzutage den Gewalttäter sogar aus der Wohnung durch die Polizei rausschmeißen lassen und durch Gericht auch dafür sorgen, dass der Gewalttäter gehen muss. Und dann kann das Opfer hingehen und kann Bedingungen stellen. Und kann sagen, okay, wir leben jetzt getrennt und Bedingungen dafür, dass wir zusammenkommen, ist, dass wir dieses Thema offensiv, beiderseitig und glaubwürdig angehen. Mit Therapie etc. Ein großes Problem dabei ist nicht schweigen, Opfer schweigen und sich schämen. Genau das müssen Sie durchbrechen.
Und das wäre jetzt auch der Rat, den du Betroffenen geben würdest, wenn jemand so zu dir käme. Hattest du solche Fälle schon bei dir, wo es um Gewalt auch ging?
Einmal hatte ich sowas, ja. Und da war auch mein dringender Rat sofort drin. Und das wäre mein Rat, ja. Gewalt muss man nicht hinnehmen und sollte
Also
man auch nicht hinnehmen.
die räumliche Trennung hast du dann geraten, kam es dann wahrscheinlich auch zur Scheidung, oder?
Bei dem Fall konnte ich das nicht bis zum Ende verfolgen, weil die dann zu anderen Therapeuten gegangen sind, die sich speziell mit Gewalt beschäftigen. Häufig kommt es dann zur Scheidung, ja. Aber es muss nicht. Also Gewalttäter, wenn sie sich dem wirklich stellen, können das in den Griff kriegen.
Einem Opfer würdest du jetzt raten, dass er sich fachmännische Hilfe holt, dass er sich räumlich trennt oder so? Was würdest du einem Täter raten?
Dem würde ich auch raten, dass er den gemeinsamen Haushalt verlässt, je nachdem, wie exzessiv die Gewalt ist. Also nicht, wenn das einmal vor einem halben Jahr passiert ist, sondern wenn es immer wieder passiert, dann würde ich dem auch sagen, du gehst jetzt bitte und unbedingt einen Therapeuten aufsuchen, der mit ihm das Thema Gewalt aufarbeitet. Da gibt es Spezialisten, das ist häufig Gruppentherapie, wo das gemacht wird, und sich dem zu stellen, warum der Täter zu Gewalt greift. Häufig ist das eigentlich ein Ausweg, ein Ausflucht aus einer eigenen Unsicherheit. Jemand wird gewalttätig, weil er sich nicht anders zu helfen weiß. Fehlen Strategien, mit einer Krise umzugehen.
Da kann man nur hoffen und beten dafür, dass da Betroffene auch sich dafür öffnen, Hilfe anzunehmen, ne?
Ja, aber ich habe eben auch gemerkt, dass das soziale Umfeld sehr wichtig ist. Und da spreche ich jetzt auch die Gemeinden vor allem an. Die übliche Reaktion in den Gemeinden und von vielen Seelsorgern ist, lass dich sofort scheiden und weg, weg, weg. Gott möchte Ehe retten, nicht scheiden. Auch in diesem Fall. Und eigentlich würde eine Gemeinde einem solchen Opfer gut helfen, wenn sie präsent werden in der Ehe. Also, dass sie dem Täter klar machen, das Schweigen hat ein Ende, das ist nicht mehr geheim. Wir beobachten das und gegebenenfalls kommen wir auch beim Notruf, und dass sie dann aktiv sagen, vielleicht auch den Täter sagen, okay, wir bieten dir hier ein Zimmer an, komm doch rüber unter der Bedingung, dass du dir einen Therapeuten suchst, dass ihr Hilfe in Anspruch nehmt. Nicht immer diese automatische Reaktion, Gewalt, oh wei, direkt scheiden lassen und es gäbe keinen anderen Ausweg.
Da muss schon ein gewaltiges Umdenken passieren, dann auch in den Gemeinden, überhaupt in unserer Gesellschaft.
Ja.
Gehen wir mal ein Stück weg von der Gewalt. Ist nun die Sünde einer Scheidung anders zu bewerten als andere Sünden? Es kommt mir zumindest so vor, wenn ich manche Christen ihre Meinung höre. Da hast du sicher auch deine Erfahrungen gemacht als Wiederverheiratete. Ich muss sagen, ich bin darauf kaum angesprochen worden, weil in der Zeit zu meiner Scheidung war ich ja noch nicht in christlichen Kreisen unterwegs.
Ja klar, habe ich dazu Erfahrung. Das, was du ansprichst, zeigt diese unterschiedliche Erfahrung. Denn die Erfahrung, die du machst, wo du dich erscheinen lassen, als du noch nicht Christ warst, dass du kaum darauf angesprochen wirst, ist ziemlich typisch. Wenn sich hingegen Christen scheiden lassen, ist der Widerspruch in der Gemeinde deutlich stärker. Also das wird auch häufiger angesprochen. Und das ist eigentlich nicht ganz nachvollziehbar, weil das ist ja derselbe Mensch. Weil man sich bekehrt, ist man ja nicht direkt sofort ein anderer Mensch. Man ist vor Gott sicherlich jetzt in erretteter Position, aber man ist ja in dem Prozess der Heiligung drin. Ich bewerte Sünde nicht anders wie zum Beispiel Geiz. Wenn wir jetzt dieses Thema nehmen würden und das genauso intensiv ausarbeiten und betrachten würden wie das Thema Scheidung in unseren Gemeinden, bekämen wir, glaube ich, viele Probleme in unseren Gemeinden. Denn wenn man genau hinguckt, haben sehr viele mit diesem Geiz zu tun.
Ja, oder Lüge oder Diebstahl oder nimm mir einfach nur mal Stolz und Hochmut.
Ja, genau, richtig. Also Scheidung ist sicherlich Sünde, es ist eine Zielverfehlung, ja. Und wir können genauso dafür Vergebung erfahren, wie für andere Sünden auch. Mit Scheidung ist aber viel mehr Komplexes verbunden als mit einer Lüge oder ähnliches. Und deswegen wäre das jetzt als Antwort auf das Problem Scheidung sicherlich nicht ausreichend. Aber wenn wir Scheidung betrachten als Sünde, ja, da gibt es genauso Vergebung für wie für jede andere auch.
Ich habe da hier einen Bibelvers gefunden in deinem Buch zu der Stelle. Das ist im Römerbrief Kapitel 3, die Verse 22 bis 24. Die lese ich gerade mal vor. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist.
Ja, und dies gilt für alle, auch für Christen. Alle Christen haben gesündigt und so wie uns Johannes das in seinem ersten Brief schreibt, sündigen auch weiter. Wir alle brauchen die Barmherzigkeit und Vergebung Gottes.
Und ob die Sünde nun Scheidung heißt oder irgendeinen anderen Titel trägt.
Ja.
Aber Zum Glück finden wir bei Gott Vergebung. Und da schreibst du in deinem Buch, Gott will nicht bei dem Feststellen der Schuld, die wir uns aufgeladen haben, stehen bleiben. Das ist die frohe Botschaft des Evangeliums, dass Gott uns vergeben und uns auf einen Weg der Heilung und Heiligung führen will. Das ist auch bei dem Zerbruch und der Scheidung der eigenen Ehe nicht anders. In den letzten Sendungen hatten wir schon einiges zur Vergebung gesagt. Was mache ich aber dann, wenn ich weiß, dass Gott mir vergeben hat, der Partner aber nicht dazu bereit ist? Kann ich Vergebung einfordern?
Vergebung kann man nicht einfordern. Vergebung ist etwas, was man gibt. Also ich bin derjenige, der entweder Vergebung empfangen soll oder muss, oder derjenige, der vergibt. Wenn ich Schuld auf mich geladen habe, dann brauche ich, dass man mir vergibt. Und da steht als erstes mal Gott vor uns, der uns vergeben möchte. Und es ist ein sehr gutes im Prozess der Aufarbeitung auch möglich ist, wenn die Partner sich gegenseitig vergeben können. Beeinfordern kann man Vergebung nicht. Vergebung ist auch keine Momententscheidung, wie das so oft gesagt wird. So manchmal wird dann gesagt, in der Bibel steht, du sollst vergeben, als vergib mal jetzt und die Gefühle werden schon folgen. Das ist nicht richtig. Denn wenn wir uns das Gleichnis vom Schalksknecht angucken, der da die großen Schulden bei dem König hatte, sehen wir, dass der König Schuld genau aufrechnet. Vergebung fängt damit an, dass man sich die Schuld genau anguckt und nicht indem man eine Decke drüber deckt und sagt, ist ja alles nicht so schlimm, sondern man guckt die Schuld an. Und wenn man sich die Schuld angeguckt hat, entscheidet man, dass man auf die Strafe verzichtet. Das ist Vergebung.
Oder wenn ich selber nicht dem Partner vergeben kann, ne? Das kann dann ja auch praktisch von mir niemand erzwingen, dass ich jetzt unbedingt vergeben muss.
Ja, mein Prozess, damit ich vergeben kann, der fängt damit an, dass ich mich entscheide, dass ich irgendwann vergeben können möchte. Und dass ich damit zu Gott komme und dass ich dann sage, Gott, ich möchte vergeben, ich kann aber nicht, hilf mir dabei. Dann ist Gott auch gerne bereit, uns zu helfen, damit wir vergeben können. Vergeben bedeutet auch loslassen. Und oftmals ist Unvergebenheit einfach ausgedrückt, dass man nicht loslassen möchte.
Ja, die Schuld dem anderen nachtragen, da hat man ziemlich was zu schleppen dann das Leben lang, ne?
Ja, das Verrückte ist, nicht derjenige trägt die Last, dem nicht vergeben wird, sondern derjenige, der nicht vergibt, trägt die Last.
Genau, das habe ich öfter schon mal so gelesen und es ist für mich zumindest gut verständlich, aber ich denke, jemand, der noch nicht so weit ist vom Glauben her, das ist nicht so einfach.
Ja, deswegen ist mir wichtig, dass wir festhalten, Vergebung ist ein Prozess, keine Momententscheidung. Und das bedeutet, ich fange an, dass ich vergeben möchte. Ich betrachte die Schuld und bringe die vor Gott, bringe meine Schmerzen vor Gott. Wir haben uns ja auch letztes Mal darüber unterhalten, dass Gott sagt, mein ist die Rache. Ich bringe ihm das alles, damit ich Befreiung erlebe, damit ich erlebe, dass Gott mir begegnet, damit ich loslassen kann, damit ich dann am Ende des Vergebungsprozesses an dem Punkt bin, dass ich sagen kann, ich verzichte auf Strafe. Ich lasse los.
Okay. Es gibt ja die einen, die jetzt nach so einem Zerbruch, nach so einer kaputten Beziehung, dann sagen, ich habe die Schnauze voll, ich bleibe jetzt alleine. Oder oft dauert es nicht lange und einer der ehemaligen Partner beginnt eine neue Beziehung, ohne das Dilemma der zerbrochenen Ehe wirklich verarbeitet zu haben. Kann das gut gehen?
Wirklich selten. Leider ist es so, dass es eine sehr hohe Tendenz gibt, statistisch bei Männern mehr als bei Frauen, noch während der noch bestehenden Ehe bereits in eine neue Beziehung zu gehen. Für viele ist die neue Beziehung erst der Anlass, die Ehe aufzulösen. Und das ist nicht gut. Von therapeutischer Seite und seelsorgerlicher Seite wird dringend dazu geraten, dass man eine Trennungszeit nimmt, wo man alleine ist, wo man wieder zu sich selbst finden kann. Ich hatte es letztes Mal schon erwähnt, von wenigstens 2 Jahren. Das ist so, weil man, wenn man noch in der alten Verbindung drin ist zu einem Partner, dann wird man einen neuen Partner immer in einen irgendwie gearteten Vergleich zum jetzigen Partner auswählen. Also entweder wird der neue Partner dem jetzigen relativ ähnlich sein, oder Er wird in vielen das Gegenteil sein, aber damit steht er wieder im Vergleich zum Noch-Partner. Wenn wir aber uns den Raum nehmen, wieder zu uns selbst zurückzufinden, aus der Wir-Persönlichkeit der Ehe wieder zurück zu der Ich-Persönlichkeit finden, das heißt, ich komme wieder zu mir und empfinde mich nicht mehr als Teil einer Partnerschaft, dann kann ich mich auch ganz neu auf einen neuen Partner einlassen und werde andere Kriterien haben, nachdem ich mir den aussuche. Und hier liegt auch der Knackpunkt, warum das so selten gut geht. Denn ich wähle mir mit der neuen Partnerschaft in einer noch bestehenden Partnerschaft einen Partner aus, der im Vergleich steht zu dem alten Partner. Wenn ich die Ehe hinter mir habe, dann verarbeite ich die Ehe, arbeite das auf. Und dann kommt irgendwann auch eine Phase, wo man das Alte wegstößt, wo man das Alte hinter sich lassen will. Der neue Partner steht dann aber im Vergleich zum alten Partner. Darum habe ich ihn mir ja ausgewählt. Das heißt, eigentlich bin ich dann jetzt an so einem Punkt, wo auch der mir überdrüssig wird. Und nur wenige Partner kriegen das hin, eine solche Phase gemeinsam zu überwinden.
Also bei mir waren das sicherlich keine 2 Jahre. Ich hatte allerdings nach meiner Scheidung entschieden, ohne Partner zu bleiben. Damals war ich 25 Jahre. Und allerdings gab es nach einem Wechsel meiner Arbeitsstelle jemanden, der sich ziemlich um mich bemühte. Also irgendwie war das wohl im Prüfstand, dem ich nicht standgehalten habe. Also bin mir da selbst nicht treu geblieben. Von wegen, ich bleibe allein, ich will keinen Mann mehr. Und dem ist es dann doch gelungen, dass ich mich auf eine neue Beziehung mit ihm eingelassen habe. Du schreibst, es gibt einen recht guten Indikator, an dem man erkennen kann, ob jemand reif für eine neue Beziehung ist.
Ja, dieser Indikator ist der, dass man innerlich wirklich zu dem Frieden gekommen ist und aus einer Ruhe heraus sagen kann, ich brauche jetzt keinen neuen Partner. Da muss man aufpassen. Dasselbe kann man auch aus einer Verbitterung sagen. Also man ist so frustriert, dass man sagt, von Beziehungen habe ich die Nase voll, das will ich nicht mehr. Das ist nicht die Ruhe, von der ich spreche.
Das war wahrscheinlich bei mir der Fall.
Ich kann das von mir erzählen, das war ungefähr so 1,5 Jahre nach meiner Scheidung. Da hatte sich eine Frau, mit der ich relativ viel Zeit verbracht habe, wir hatten sehr interessante Gespräche, also es war wirklich nett, mit ihr zusammen zu sein. Sie hatte sich in mich verliebt und hat mir das dann gestanden und fragte dann, was machen wir denn jetzt? Als ich ihr gesagt habe, ich habe mich nicht in dich verliebt, dann habe ich ihr gesagt, wir sind gereifte Menschen. Wir werden damit klarkommen, sind wir auch. Aber nach diesem Gespräch kann ich mich noch erinnern, wie ich mich gefühlt habe. Denn ich spürte in mir einen tiefen Frieden, dass ich sagen konnte, das ist jetzt völlig okay, dass ich jetzt keinen neuen Partner bekomme. Ich kann Frieden, auch dieses Partnerschaftsangebot, ablehnen und kann sagen, nee, das brauche ich jetzt nicht. Ja, also für kurze Momente konnte ich mir auch vorstellen, dass ich den ganzen Rest meines Lebens eigentlich keinen Partner brauche. Und eine Weile später dann kam es, dass wieder neue Frauen für mich interessant wurden. Also ich hatte mich erstmal kurzzeitig, habe ich glaube ich auch in meinem Buch geschrieben, mich in eine andere Frau verliebt, die sich auch kurz in mich verliebt hat, aber das ging nicht weiter. Und dann noch mal ein paar Monate später habe ich meine jetzige Frau kennengelernt. Ich denke, das ist ein sehr wichtiger Indikator. Das habe ich auch mit in der Beratung dann auch schon mehrfach so weitergegeben. Und bei einzelnen konnte ich sehen, die sich darauf eingelassen haben, die haben das dann auch irgendwann gesagt, dass sie genau diesen Frieden jetzt haben. Dass sie ganz entspannt sein konnten. Und da war es nicht selten, dass es dann tatsächlich kein Jahr mehr gedauert hat, bis eine neue Partnerschaft da war.
Jetzt mal ein ganz anderes Thema, nämlich zu den Kindern. Studien haben belegt, dass Kinder aus zerbrochenen Ehen häufig selbst geschieden werden. Und viele sind gar nicht mehr bereit, sich auf einen Bund fürs Leben einzulassen, weil sie kein Vertrauen in die Ehe haben. Sollten wir da nicht verstärkt Gott um Heilung und Wiederherstellung dieser Betroffenen anflehen? Das scheint ein mächtiger Teufelskreis zu sein.
Das hatten wir ja letztes Mal auch schon angerissen, dass Kinder zunächst erstmal die Beziehungsmuster weiterleben, die sie bei ihren Eltern erlebt haben. Und statistisch ist es so, dass Kinder, die aus Scheidungsehen kommen, aus geschiedenen Ehen kommen, auch sich eher scheiden lassen als andere. Ja, wir sollten unbedingt Gott dort anflehen, dass er Heilung bringt, unter uns Christen gerade auch. Und dass wir als Christen der Welt auch präsentieren können, dass es Alternativen gibt. Deswegen ist es mir so wichtig, dass wir als Christen verstehen, Ehen können geheilt werden. Scheidung ist nicht der schnelle Ausweg. Gerade auch wegen Kindern. Und wenn Kinder in einer Ehe drin sind, ist es ja auch für viele Eltern so, dass sie sich wegen den Kindern nicht scheiden lassen. Und das hört sich jetzt vielleicht sehr leidenbepackt an, aber tatsächlich ist das oftmals eine wirklich gute Entscheidung.
Okay.
Ich persönlich habe in meinem Buch nicht allzu viel darüber geschrieben, über die Kinder aus Scheidungsehen und wie die selber darunter leiden. Aus dem einfachen Grund, weil ich keine eigenen Kinder habe und auch meine Frau keine Kinder hat. Wenn man das nicht selber mit eigenen Kindern erlebt hat, dann ist das eher ein Betrachten von außen. Das kriege ich dann schon mit, wie es dann Erwachsenen geht, die Kinder waren, als ihre Eltern sich haben scheiden lassen. Deswegen verweise ich hier gerne auf andere Bücher, die es ja auch reichlich gibt, auch christliche Bücher, die sich mit dem Thema beschäftigen, wie es Kindern aus zerbrochenen Ehen gibt. Interessant finde ich wohl auch, dass in der Psychologie neue Studien nachgewiesen haben, dass tatsächlich das eher so 50-50 ist. So 50% der Kinder aus geschiedenen Ehen leiden nachweislich darunter und die anderen leiden nicht oder nicht wirklich intensiv darunter. Also es ist nicht unbedingt so, dass auf jeden Fall Kinder aus geschiedenen Ehen nachher dann zerbrochene Beziehungsmuster mit sich tragen.
Ich denke, wir haben überwiegend jetzt Hörer hier im Radio, die da in irgendeiner Weise betroffen sind oder Betroffenen gern helfen möchten. Und deswegen will ich an der Stelle einfach ermutigen, für die Ehen in unserem Land zu beten, gerade die, die jetzt da gefährdet sind, in Richtung Scheidung hinzuleben. Das war wirklich so bei mir gewesen, als ich mit 19 Jahren geheiratet hatte, und das war eher so ein Überreden von meinem ersten Mann. Ich wollte eigentlich noch gar nicht heiraten, weil ich mich überhaupt nicht reif gefühlt habe. Und da war wirklich der Gedanke schon da vor der Hochzeit, naja, dann heirate ich eben, wenn es nicht klappt, dann lasse ich mich eben wieder scheiden. Das ist schon erschreckend, ne? Also deswegen jetzt, wo wir mit Gott leben, und da möchte ich einfach dazu aufrufen, vielleicht verstärkt für die Ehen in unserem Land zu beten. Wir hatten es vorhin schon mal über Gemeinden und Umgang mit Ehen, in denen Gewalt vorkommt und die sich dann vielleicht auch scheiden lassen oder nicht. Ich möchte jetzt nochmal das Thema Gemeinden aufgreifen. Das ist ja ein heißes Eisen, was den Umgang mit Scheidung und Wiederheirat betrifft. Ich erlebe zurzeit verschiedene Gemeinden, in denen Paare gehen müssen, weil sie in Ehebruch leben oder aus anderen Gründen ihre Ehe zerbricht. Andererseits habe ich erlebt, dass es in unserer evangelischen Landeskirche überhaupt kein Thema war, also jetzt in meinem Fall, ein zweites Mal zu heiraten. Und es hat mich da keiner gefragt, wie und ob ich die Scheidung meiner ersten Ehe verarbeitet hatte. Also ich war da total verwundert, wie einfach das in der evangelischen Kirche ist, wieder zu heiraten, was in der katholischen Kirche ja gar nicht geht. Ich war nämlich zu dem Zeitpunkt, wo ich dann ein zweites Mal heiraten wollte, tatsächlich noch katholisch. Also ich bin ja katholisch getauft worden und habe dann aus dem Grund die katholische Kirche verlassen. Mein zweiter Mann ist evangelisch und da bin ich einfach in die evangelische Kirche eingetreten und es war dann überhaupt kein Problem. Offensichtlich gibt es da, wie in vielen Bereichen, zwei Extreme. Die eine lehnt das total ab. Und den anderen ist es offensichtlich, sage ich jetzt mal, ich weiß es ja nicht genau, gleichgültig, ob da schon mal jemand verheiratet war oder nicht.
Also diese zwei Extreme findest du auch in den Freikirchen. Da gibt es Freikirchen, die die katholische Kirche total ablehnen, Wiederheirat vor allem. Und es gibt Freikirchen, die genauso liberal oder ähnlich liberal damit umgehen wie die evangelische Landeskirche. Wobei man aber auch sagen muss, dass es nicht nur in der katholischen Kirche Programme gibt für den Eheerhalt. Es gibt auch immer mehr in der evangelischen Landeskirche Programme für Geschiedene. Es gibt Ehekurse für Paare, die vor einer zweiten Ehe stehen. Davon gibt es noch viel zu wenige, aber es gibt sie. Und das bekannte Team F bietet das schon seit Jahren, Seminare an für Leute, die durch Scheidung gehen und auch für Leute, die wieder heiraten wollen.
Ich würde sagen, dass das auf jeden Fall Sinn machen würde.
Ja, das, was ich total vermisse, sind die Seminare für Leiter und Mitarbeitenden in Gemeinden, dass sie etwas an die Hand bekommen, damit sie da lernen, besser mit dem Thema umzugehen. Denn jeder, der mit dem Thema konfrontiert wird, ist irgendwie betroffen.
Wie würdest du denn einen optimalen Prozess beschreiben, wie Betroffenen von Seiten der Gemeinde begegnet werden könnte?
Optimal wäre es, wenn wir Sünder, die Gnade erfahren haben, anderen Sündern beistehen, damit auch sie die Gnade durch Gott empfangen. Das wäre optimal. Also wenn die Christen in der Gemeinde wirklich verinnerlichen, dass sie selber Bedürftige sind, die von Gott Gnade erfahren haben, dass sie selber Sünder sind, die Gnade bekommen haben und so auch ihren Geschwistern begegnen. Wünschenswert wäre es, wenn sich Gemeinden diesem brisanten Thema frühzeitig und kompetent stellen. Nicht erst, wenn sie durch Trennung und Scheidung in der eigenen Gemeinde dazu gezwungen werden. Das erlebe ich leider so, dass dieses Thema ein Randthema ist, wo man zwar eine Meinung zu hat, aber man setzt sich wirklich erst damit auseinander, wenn man in der Gemeinde betroffen ist. Ich war genauso, muss ich zugeben. Ich nehme mich da gar nicht aus. Aber man muss auch sehen, dass dieses Thema zu umfassend ist, um es hier befriedigend zu beantworten. Deswegen biete ich spezielle Seminare für Leiter und Seelsorger zu diesem Thema an.
Das muss man einfach so sagen, dass man hier in der Sendung nur verschiedene Punkte ansprechen kann und anregen kann, was man vielleicht tun könnte und einfach Mut machen. Aber es reicht natürlich bei weitem nicht aus. Ich meine, es gibt ja auch genug Material, wo man Hilfe bekommt und vielleicht auch die Leiter oder die Seelsorger in den Gemeinden.
Also einen Punkt gibt es aus meinem Seminar, den ich aufgreifen kann. Als ich mir die Briefe des Paulus angeguckt habe, ist mir etwas aufgefallen, was mich enorm beeindruckt hat. Gerade auch im ersten und zweiten Korintherbrief finden wir so dieses Thema von einem Christen, der in Unzucht lebte, die sehr arg war. Und im zweiten Brief wird das aufgegriffen und es geht dort um Vergebung. Und da schreibt Paulus, dass er den ersten Brief unter vielen Tränen geschrieben hat. Und er schreibt an vielen Stellen, dass er anhaltend und flehend mit viel Tränen vor Gott für diese Christen betet. Und das hat mich echt zum Nachdenken gebracht. Und da habe ich mich gefragt, wenn ich als Leiter verantwortlich bin und damit konfrontiert werde, dass jemand aus der Gemeinde durch eine Krise geht, in Sünde lebt oder so ähnliches, bin ich bereit, eine solche auch emotionale Intensität vor Gott aufzubringen, wie Paulus.
Nun gut, ich denke, das kann man nicht selber machen. Also das ist wirklich, wenn Gott einem das dermaßen aufs Herz legt und einem dermaßen anrührt, und dann ist das ja auch gegeben. Aber ich denke, von sich aus kann man das jetzt so gar nicht machen.
Ja, das ist richtig. Ich denke, das, was wir dort sehen, ist eine andere Haltung. Es ist eben nicht so eine von oben her richtende Haltung, sondern Paulus zeigt sich hier als der liebende, dienende Vater, der um seine Kinder ringt. Und diese Haltung finde ich enorm attraktiv für christliche Leiter. Und ich denke, dass wenn ein Leiter eine solche Haltung einnimmt, dann wird er nicht so schnell verurteilen, sondern er wird Lösungen suchen. Und selbst wenn er harte Schritte gehen muss, wird er es nicht leichtfertig tun.
Das ist ein gutes Beispiel. Das ist ja eine positive Nebenwirkung von Leid und Schwierigkeiten, wie es in 2. Korinther Kapitel 1, die Verse 3 bis 4 steht. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Dadurch lernen wir, wie wir später anderen in ähnlicher Situation mit Gottes Hilfe ein Trost und Beistand sein können. Aber das bezieht sich auf Personen, die Hilfe annehmen und sich auch mal korrigieren und zurechtweisen lassen. Mir kam gerade ein Fall zu Ohren, in dem ein betroffener Bruder angehalten wurde, seine Freundin zu verlassen und zu seiner Frau zurückzugehen. Dazu war er nicht bereit. So wurde er nicht in diese Gemeinde als Mitglied aufgenommen. Auch in anderen Fällen hörte ich, dass Geschwister, die in Ehebruch leben, aus der Gemeinde ausgeschlossen wurden. Mich würde hier interessieren, in was für einem Fall Gemeindezucht angebracht ist.
Also beim Thema Gemeindezucht halte ich zunächst erstmal fest, dass ich feststelle, dass viele Christen, die über Gemeindezucht reden, nicht wirklich verstanden haben, wofür sie da ist. Gemeindezucht hat nicht das Ziel, einen Heiligkeitsstatus der Gemeinde zu bewahren, sondern Gemeindezucht hat das Ziel, den Sünder zur Umkehr zu bringen. Deswegen ist im Normalfall das Maximum der Gemeindezucht, dass man einen Christen wie einen Heiden behandelt. Und was tut man mit einem Heiden? Man umwirbt ihn für die Gnade Gottes. Also wir wenden uns nicht ab, sondern wir wenden uns zu. Wenn jemand tatsächlich verheiratet ist und in einer neuen Beziehung lebt, dann ist das Unzucht, das ist richtig. Und dann würde ich auch einer Gemeinde empfehlen, solche Menschen, solche Christen nicht in der Gemeinde in irgendwelchen verantwortlichen Positionen aktiv werden zu lassen. Ich würde aber auch nicht empfehlen, sie komplett auszuschließen. Also in normalen Gemeinden, denke ich mal, wäre es gut, wenn man anbietet, dass sie sich im Hintergrund einbringen können, damit man ihnen zeigt, du bist uns wertvoll, du bist uns wichtig. Und dann, dass man sich zu ihm hinsetzt und zuhört und überhaupt versteht, warum lebst du, trotzdem du verheiratet bist, mit einem neuen Partner zusammen. Vielleicht kann man diesen Christen auch dadurch dann helfen, in seinen Entscheidungsprozess weiterzukommen. Sich also zu entscheiden, bleibe ich nun in meiner Ehe oder gehe ich raus? Das Problem ist ja hier, dass die Ehe nicht beendet ist und schon was Neues begonnen wird.
Aber meine Frage war ja nun, in was für einem Fall Gemeindezucht angebracht ist. Du sprichst jetzt eher so davon, wo Gemeindezucht nicht angebracht ist.
Doch, ich habe von Gemeindezucht gesprochen. Wenn man einem Mitglied der Gemeinde sagt, man von ihm nicht möchte, dass er in einer nach vorne gestellten Aufgabe tätig ist, also Gottesdienstleitung, Predigt, Ähnliches, übt man bereits Gemeindezucht aus, indem man sagt, du musst in den Hintergrund treten, weil du in Sünde lebst. Man spricht ganz klar die Sünde an, man verschweigt sie nicht, aber man reicht eine geöffnete Hand. Dadurch tritt man in einen Dialog mit dem, der dort in Sünde lebt. Und dann zeigt sich ja, ob der offen ist für den Dialog, ob er sich einlässt auf das Angebot der Gemeinde. Wenn nicht, wird die Gemeinde herausgefordert sein, weiter damit umzugehen. Denn man muss auch festhalten, das ist so, wenn man in einer Gemeinde kommentarlos, ich betone kommentarlos, das hinnimmt, dass Mitglieder in Ehebruch leben, dann gibt man damit das Signal in die Gemeinde hinein, dass das offensichtlich nicht schlimm ist. Es ist
ja
zu beobachten, dass ein Fehlverhalten, das nicht angesprochen wird, sich fortsetzt, Nachahmer findet. Deswegen ist Gemeindezucht notwendig. Und erst in den dritten Schritt von Gemeindezucht, so wie wir es in der Bibel finden, soll das vor die ganze Gemeinde gebracht werden. Und dann meistens eben in der Form, nicht, dass man gemeinsam entscheidet, sondern dass eigentlich mehr oder weniger mitgeteilt wird der Gemeinde, zu welcher Entscheidung die Leitung gekommen ist im intensiven Dialog mit dieser Person. Dass man dann eventuell sagt, okay, wir gehen jetzt diese Schritte. Gemeindeausschluss muss das dann auch noch nicht sein, sondern vielleicht, dass man sogar sagt, wir möchten nicht, dass du irgendwo hier mitarbeitest. Oder wenn ein starker offensiver Widerwille durch diese Person, die in Sünde lebt, dargestellt wird, dass man dann auch sagt, okay, wir schließen dich aus der Gemeinde aus und behandeln dich ab heute wie einen Heiden. Das heißt, wir verbieten dir nicht in den Gottesdienst zu kommen, sondern wir wollen dich ja für Gott erreichen. Also wenn du hier hinkommst, werden wir dir immer wieder sagen, dass du Sünder von Gott Gnade und Vergebung empfangen kannst. Und meine Hoffnung, dass auch wir Sünder sind, die genauso Gnade und Vergebung brauchen.
Genau, nämlich in unserer menschlichen Schwachheit stehen wir alle in Gefahr, auf das Fehlverhalten anderer uns selbst zu versündigen. Das merke ich immer wieder auch in der kleinsten Zelle in unserer Familie, wenn einer was macht, was dem anderen nicht passt, und dann reagiert der andere aber dann auch auf eine Art und Weise, die genauso wenig in Ordnung ist. Und auch Christen machen Fehler und übersehen immer wieder, wie sehr sie selbst auf die Gnade unseres Herrn Jesus angewiesen sind. So oft ist schon großer Schaden angerichtet worden in der Hoffnung, dem anderen zu helfen. Schweigen und Gleichgültigkeit ist hier keine Lösung, hast du ja jetzt auch schon bereits gesagt. Aber wenn man dann seine Gedanken und Ansichten dazu äußert, dann kann man genauso viel falsch machen. Das ist alles gar nicht so einfach. Charlie, hast du manchmal Zweifel an dem, was du in deiner Beratung tust?
An dem, was ich tue, an sich nicht. Eher bewegt mich immer wieder die Frage, ob ich wirklich für den individuellen Ratsuchenden den richtigen Weg einschlage, ob ich wirklich von Gott höre, was dran ist. Ich weiß, ich kann nur geben, was ich habe. Ich bin nicht Gott, sondern ich kann nur Hilfe anbieten in dem Rahmen, der sich durch meine Person ergibt, durch meine Erfahrung, durch meine Fähigkeiten. Das halte ich für wichtig, dass wir immer wieder verstehen, nicht ich bin die Antwort für den Ratsuchenden, sondern Gott. Und meine Aufgabe und die Aufgabe der Gemeinde und aller Christen ist, die Rat und Hilfe Suchenden zu Gott bringen. Ich kann ein Beispiel bringen, was ich beobachtet habe, wo es nach hinten losging, wo jemand gute Hilfe bringen wollte. Es handelte sich dort um zwei Schwestern. Eine der beiden Schwestern war in einer unglücklichen Ehe. Und die andere Schwester hat sich mit ihr solidarisiert, und zwar gegen ihren Mann. Da gab es dann noch solche Szenen, wie die drei am Tisch gesessen haben und beide Schwestern dann massiv auf den Mann eingedrungen sind, dass er sich doch bitte zu ändern habe. Und eine typische männliche Reaktion dann darauf ist, dass Männer dann anfangen zu schweigen. Ich denke, ich bin nicht so ein Fan von den Unterschieden von Mann und Frau, aber ich denke, hier ist tatsächlich ein Unterschied, wo eine Frau sich vielleicht wortgewandt verteidigt, schweigen Männer dann. Und wenn dann der Druck größer wird, ziehen sie sich zurück. Und genau das hat der Mann gemacht. Durch die Solidarität dieser Schwestern wurde die Ehe nicht gerettet, sondern endgültig zerstört. Und ich denke, das ist manchmal auch eben genau das Problem. Wir wollen jemand helfen, wir wollen ihm zur Seite stehen. Und wir übertreiben es, weil wir dann uns so sehr mit einem identifizieren, dass der andere gar keine Chance mehr hat.
Und glauben dann auch, dass das im Willen Gottes ist.
Ja, und das ist genau das, wo ich mich immer wieder mit auseinandersetzen muss. In jeder Beratung ist es nicht nur ein Ehethema, es geht immer auch um andere. Arbeitskollegen, Familienmitglieder, wie auch immer. Immer sind andere beteiligt an Krisen, in denen wir sind. Und immer muss ich mich prüfen. Bin ich noch neutral? Betrachte ich die Situation noch von außen oder fange ich mich an zu identifizieren? Das ist nicht gut. Und da hilft es wirklich, wenn ich tief verinnerlicht habe, nicht ich bin die Antwort. Gott ist die Antwort. Meine Aufgabe ist, den Ratsuchenden zu Gott zu bringen.
Genau. Und wir hoffen jetzt, dass es uns mit dieser dritten Sendung auch noch ein Stück weiter gelungen ist, euch, liebe Hörer, da mehr Mut zu machen, dass ihr euch auf so einen Prozess einlasst und euch helfen lasst von Eheberatern, Seelsorger, Geschwister in der Gemeinde oder Freunde, dass ihr sie eventuell mit einbezieht, wenn ihr nicht mehr weiter wisst. An dieser Stelle sollte dann Gott gefragt werden und gebetet werden, wie man helfen kann. Und natürlich diejenigen, die nicht selbst in einer solchen Lage gekommen sind, sondern als Außenstehende mitleiden, möchten wir Mut machen, Gebet oder Gespräch oder andere Hilfe anzubieten, anstatt zu verurteilen. Charlie, was ist die größte Hilfe in deiner Arbeit?
Für andere oder für mich?
Für dich.
Die größte Hilfe in meiner Arbeit ist für mich erstmal meine eigene Beziehung zu Gott. Das sage ich jetzt nicht, weil ich als frommer Christ auch einen frommen Beitrag bringen möchte, sondern weil es wirklich so ist. Es ist für mich sehr wichtig, dass ich persönlich immer wieder in Gott zur Ruhe komme, dass ich auch diese Dinge, die mir angetragen werden, die ich höre, vor Gott bewegen kann und auch bei ihm abgeben kann.
Das ist schön. Möchtest du denn den Hörern zum Ende dieser Sendereihe gern noch ein bestimmtes Wort weitergeben?
Ja, ich möchte gern auf zwei Bibelstellen hinweisen. Hebräer 12, Vers 15, dort steht: Und achtet ihr darauf, dass nicht jemand unter euch an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde, durch sie viele verunreinigt werden. Und Römer 15, 1: Wir aber, die Starken, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und uns nicht selbst zu gefallen. Beide Bibelstellen sagen sehr deutlich, dass wir uns denen zuwenden sollten, die schwach sind unter uns. Und ich finde diese Formulierung aus Hebräer sehr schön: denen, denen an der Gnade Gottes Mangel leiden. Dass wir ihnen die Gnade Gottes zusprechen, dass wir sie präsentieren, dass wir diesen Menschen zeigen, wie die Gnade Gottes ist. Das liegt mir sehr am Herzen und ich denke, es ist wirklich, wenn man das betrachtet, auch als innere Haltung nimmt, etwas, was wirklich auch als Motto über uns stehen kann, wenn wir uns Menschen zuwenden, die in Lebenskrisen stehen.
Und Gott wird dann mit uns sein. Vielen Dank, Charlie. Für den Fall jetzt, dass sich nun unter unseren Hörern welche angesprochen fühlen oder Fragen haben, hast du in deiner Beratung noch Termine frei und machst du auch Online-Beratung?
Ja, ich habe noch Termine frei. Kann ich natürlich dann auch nur immer individuell sagen. Aber wenn mich jemand anfragt, ich bin auf jeden Fall ansprechbar für Hilfe und ich mache auch Online-Beratung. Also ich mache nicht nur Beratung, wenn die Leute zu mir kommen. Ich führe auch teilweise längere Telefongespräche nötigenfalls. Und ich habe auch schon mit Christen, die im Ausland waren, ausführliche E-Mail-Beratung gemacht. Beides, also diese Dinge haben ihr Für und Wider. Am besten ist immer die persönliche Begegnung, aber es geht auch anders. Also ich bin ansprechbar.
Das hört sich gut an. Lieber Charlie, ein herzliches Dankeschön an dich für den Dienst, den du hier für den Herrn und für die Menschen, für uns und für die Hörer tust. Ich denke jetzt zum Ende hin, es ist gut, wenn wir noch ein Gebet sprechen.
Ja, gerne.
Vater im Himmel, ich danke dir, dass du da bist, dass du mitten unter uns bist und dass du jetzt durch diese gemeinsame Zeit geleitet hast und dass du die Hilfe in aller Not bist. Und wir wünschen uns das so sehr, dass jetzt diese drei Sendungen dem einen oder anderen eine wirkliche Hilfe, ein Stück Wegweisung sein kann und bitten dich einfach um deinen Segen für unsere Hörer, egal an welchem Punkt sie gerade stehen in ihrem Leben und in ihrer Ehe, dass du da hineinredest, dass du dich zeigst und dass du ihnen ganz besonders nahe bist und dass du ihnen deinen Frieden schenkst. Herr, schütze die Ehen in unserem Land und stelle die, die zerbrochen sind, wieder her, so wie es dein allererstes Anliegen ist. Du möchtest nicht die Scheidung. So bitten wir einfach um Heilung, um Wiederherstellung, um Vergebung und Versöhnung, um deinen Frieden in den Ehen heute in unserer Zeit. Amen.
Vater, es ist ein großer Wunsch von mir, dass durch diese Sendung Menschen, Christen, die mittelbar oder unmittelbar durch Scheidungen betroffen sind, nicht nur wieder eine weitere Meinung gehört haben. Mir ist nicht wichtig, dass sie gehört haben, welche Meinung Charlie hat, sondern ich bete darum, und das ist mein großer Wunsch, dass deine Güte, deine Barmherzigkeit, deine Liebe, dein Charakter durchscheint zu diesen Menschen. Mein Wunsch ist, mein Gebet, dass in unseren Gemeinden, in den Gemeinschaften, die wir als Christen pflegen, Menschen, die durch Lebenskrisen gehen, insbesondere solche, die in ihren Ehen durch Krisen gehen und scheitern, Gnade und Barmherzigkeit erleben. Ich habe erlebt, wie viel Heilung, wie viel Neues in deiner Barmherzigkeit drinsteckt, wie viel Tiefe man auch durch solche Lebenskrisen in der Beziehung mit dir erleben kann. Und deswegen ist das mein Wunsch, dass du ihnen nahe bist, dass du bei ihnen bist und sie führst. Amen.
Amen. Mögen deine Wünsche in Erfüllung gehen, Charlie. Amen bedeutet ja, so sei es. Und wir glauben das einfach. Wir vertrauen darauf, dass Gott unsere Gebete erhört. Vielen Dank, Charlie, dass du jetzt bereit warst, das alles uns weiterzugeben, auch deine Offenheit, über deine eigene Ehe zu sprechen. Ich denke, das ist schon eine Hilfe und hat uns ein Stück weitergebracht. Ich denke, wir werden uns öfters mal noch hier im Gespräch zusammenfinden können.
Ja, ich würde mich freuen. Es gibt sicherlich noch viele interessante Themen, über die wir uns unterhalten können. Ich freue mich drauf. Danke, dass ich hier sein durfte.
Und auch dir wünsche ich den mächtigen Segen unseres Herrn und ganz besonders viel Schutz bei deiner Arbeit und auch viel Freude. Also ich denke, wenn man dann doch Erfolge erleben darf, darf man sich auch freuen, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke.
Das stimmt.
Und dann sage ich einfach mal dir ein Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Und damit sind wir am Ende der dreiteiligen Sendereihe über das Buch Scheidung, wenn Wege sich trennen. Ich möchte nur noch einmal betonen, wie froh und dankbar wir alle sein können für das Werk Jesu, dass es Gnade gibt, dass es Erbarmen gibt von unserem himmlischen Vater, wenn es doch nicht geklappt hat. Die Scheidung ist nicht im Willen Gottes und es ist eine Zielverfehlung, wie das Charlie vorhin auch ganz richtig gesagt hat. Aber gerade auch dafür ist Jesus am Kreuz gestorben und alle dürfen seine Gnade empfangen, die sich zu ihm wenden, die ihre Sünde und Schuld bereuen, die Buße tun, die umkehren oder wie wir es vorhin in dem Lied gehört haben, die dieses Gebet sprechen, nie mein Herz, oh Gott, mach es neu und rein und Gott wird alles, was da nicht rein gehört, alle Finsternis da hell und Licht machen. Und dafür loben und preisen wir unseren Gott. Das war's für heute. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, dass ihr mit eingeschaltet habt. Ich bedanke mich bei Charlie im Chat für den ausführlichen Austausch. Ihr seid gesegnet, um ein Segen zu sein. Tschüss, eure Moni am Mikrofon.